Ja, wir wollen auch heute wieder die Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadhammang Munira Chasa Sunanto Sagamokadang Dhamma Savanakalo Yang Badanta Dhamma Savanakalo Yang Badanta Dhamma Savanakalo Yang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ja, wir haben ja gestern ein ganz großes Thema behandelt, den Tod. Auch heute befinden wir uns ja auch noch irgendwo, es kommt mir gerade so, in diesem Ostermysterium, wo ja am Karfreitag ja der Tod stattfindet und Ostersonntag ja die Auferstehung. Ja. Und Ostersamstag, ist ja heute Ostersamstag, ist man so zwischendrin zu einem Zustand. Ja. Vielleicht auch so ein bisschen typisch für unseren Zustand, man ist so in einem Zwischenzustand. Vielleicht, man ist nicht mehr ganz zu Hause, das hat man schon ein bisschen losgelassen, aber ist auch noch nicht hundertprozentig da. Man ist gerade so noch ein bisschen am Ankommen, so was in der tibetischen Tradition als Bardo-Zustand bezeichnet wird. Vielleicht, ja, vielleicht sagt euch das was. Ja, wir hatten natürlich auch darüber gesprochen, warum das sinnvoll ist, sich mit diesem Götterboten, wie es manchmal auch ausgedrückt wird, zu beschäftigen. Und ja, das sind ja einige Aspekte, die wirklich auch wertvoll sind, wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen. Und ja, es ist natürlich auch Motivation, nochmal wirklich auch zu schauen für unser Leben, was sind meine Prioritäten, was ist wirklich wichtig in meinem Leben, wo möchte ich mich nochmal neu ausrichten, was möchte ich nochmal so in mein Leben bringen. Auch so ein bisschen die Frage kann man sich stellen, wenn ich jetzt auf dem Sterbebett liegen würde, gäbe es da ein Gefühl der Reue? Also das ist so eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Und da ist auf der einen Seite ist ja tatsächlich, kann ja sein, dass ein Reuegefühl da ist, weil wir irgendwo was nicht ganz okay gemacht haben, wo man vielleicht Leiden anderen zugefügt haben, wo Dinge ein bisschen schiefgelaufen sind, wo wir unachtsam waren, wo es ganz einfach nicht so ganz im Frieden ist, das Ganze. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, da auch nochmal zu schauen, gibt es da Möglichkeiten, diese Verwicklung oder dieses alte, ungute Verbundensein auch aufzulösen, ja. Und da eben zu schauen, was haben wir da für Möglichkeiten, wenn natürlich mit einer anderen Person oder mit anderem Wesen das auch möglich ist, dass wir da was dafür tun, umso besser. Aber manchmal ist es auch nur möglich, dass wir es mit uns selber eben auch irgendwie machen oder abklären, ja. Oder in unserem Innern versuchen, das irgendwie so gut wie möglich eben zu heilen. Und eine andere Frage, das war auch gestern so ein Teil von der Kontemplation. Gibt es noch irgendwas in meinem Leben, was ich gern machen würde oder was ich immer schon gern gemacht hätte oder wovon ich immer schon geträumt habe oder was immer schon so ein Wunsch war in meinem Leben, Sehnsucht war in meinem Leben. Gibt es da was, was ich noch gerne sehen würde oder was ich noch gerne erleben würde oder erfahren würde? Ist da irgendwas da in meinem Leben, wo ich eben, wenn ich es nicht mache, am Sterbebett dann denke, Mensch, schade, dass ich es nicht gemacht habe, dass ich es nicht zumindest versucht habe. Und klar gibt es oft viele, viele Gründe, warum wir Dinge nicht versuchen können. Ja, man hat Verpflichtungen, man hat dies und jenes zu tun, der finanzielle Spielraum ist auch begrenzt. Und gleichzeitig ist es doch auch so, wenn wir auch den Mut haben und vielleicht auch dieser Wunsch, diese Sehnsucht so stark ist, und auch wichtig ist für unser Leben, dann wird auch das Leben dafür sorgen, dass wir auch genügend finanzielle Mittel haben, genügend Zeit haben und genügend Raum haben genügend Ausrüstung haben, dass wir das eben vielleicht doch auch probieren können. Und das ist besser, man probiert es zumindest und dann klappt es vielleicht auch nicht unbedingt oder es erfüllt sich gar nicht so, wie wir es uns vielleicht gewünscht haben oder vorgestellt haben. Ja, dann haben wir die Erfahrung gemacht und besser ist, wenn man ganz einfach nie seine Komfortzone, seine gewohnte Umgebung verlässt und da ganz einfach aus, ja, vielleicht auch falschen Sicherheitsdenken denkt, ja, da kenne ich mich aus, da bin ich zu Hause, da weiß ich, wo es lang geht, auch wenn es nicht immer ganz okay ist, wenn es sich nicht immer ganz gut anfühlt und doch auch manche Turbulenzen da sind, aber da weiß ich wenigstens, was ich habe. Da vielleicht noch mal angesichts des Todes da noch mal ein bisschen neu hinschauen und ja, ruhig noch mal vielleicht auch ein bisschen was riskieren in unserem Leben. Ja. Manchmal ist es wichtig und ich habe das selber erlebt und Tanja, wir sprechen da oft drüber, Tanja spricht auch immer wieder davon, dass es auch manchmal wichtig ist, aus Kontext auch rauszugehen, um nochmal ganz offen zu werden für was Neues und so das Gewohnte ein bisschen hinter sich zu lassen, um eben was Neuem überhaupt die Möglichkeit auch zu geben, zu kommen. Also das ist so ein Aspekt auch von diesem Götterboten. Und gleichzeitig natürlich auch immer wieder diese große Botschaft, ja, die Zeit zum die wir noch haben, die wir noch zur Verfügung haben in diesem Leben, die ist begrenzt. Jetzt fang endlich an zum Leben. Ja, jetzt fang endlich an, einmal im gegenwärtigen Moment anzukommen. Jetzt inkarniert einmal wirklich. Ja. Das war ja so, ich habe es ja schon manchmal, ein paar Mal erzählt, so eine Übung, die ich mit der Lisa Freund gemacht habe, wo wir so durch einen Raum, durch so einen langen Schal hat sie immer dabei gehabt und der war dann durch einen Raum gelegen und das war der Fluss Styx, der die jenseitige Welt von der diesseitigen Welt trennt und auf der einen Seite ist der inkarnierte Bereich, der Lebensbereich und auf der anderen Seite ist der nicht inkarnierte Bereich, der Todesbereich. Ja. Und jetzt war der erste Teil der Übung bestand darin, ein Teil von der Gruppe war da gestanden, ein Teil von der Gruppe war da gestanden und jetzt hat er mal zu sagen, wie geht's mir da? Wie fühle ich das Leben oder wie fühle ich diesen nicht inkarnierten Bereich? Ein zweiter Teil von der Übung bestand darin, jetzt von der einen Seite zur anderen zu wechseln, also entweder vom Totenreich, vom nicht inkarnierten Reich in das zu inkarnieren oder eben vom Inkarnieren sozusagen Abschied zu nehmen und in den nicht inkarnierten Bereich überzugehen. Und es ist auch schon eine total interessante Übung zu schauen, also wie geht es mir da? Und es war natürlich in einer Gruppe, ist das total spannend, natürlich ist man mit seinem eigenen Prozess auch beschäftigt, aber man schaut natürlich auch ein bisschen, was machen denn die anderen da so? Und manche, die sind da aufgestanden und zu dem Fluss hingegangen und drüber und ja, ganz schnell sozusagen sich verabschiedet von dieser Welt. Und andere eben auch umgekehrt von der nicht inkarnierten Welt, ja, zack, inkarniert. Auch vielleicht einmal ganz interessant, sich nochmal zu überlegen oder nochmal, soweit es möglich ist, eben die Eltern zu fragen, wie bin ich denn auf die Welt gekommen? Bin ich da jemand gewesen, der relativ schnell da rausgekommen ist oder hat es ewig gedauert, meine Geburt, und hat sich das hinausgezögert und war da vielleicht so eine Tendenz da, ich mag gar nicht unbedingt herkommen? Oder es war eine Tendenz da, also endlich geht's los, jetzt wird hoppla, hoppla, hier komme ich. So, also auch ganz interessant. Ja, manche haben da auch lange Zeit gebraucht, bis sie von einer Seite zur anderen gewechselt sind. Und alles so zwischendrin. Und der dritte Teil der Übung, und das war für mich fast am aufschlussreichsten, bestand darin, eben jetzt eine Position einzunehmen, wo wir sein möchten oder wo wir uns sehen. Und da gab es eben diese drei Möglichkeiten: im nicht inkarnierten Bereich, im Fluss oder im inkarnierten Bereich. Und es war erstaunlich, dass, ja, ich glaube 80% oder 90% waren im Fluss gestanden. Ja. Und ja, vielleicht für sich selber auch einmal nochmal zu schauen, wo stehe ich da? Habe ich wirklich schon inkarniert? Bin ich wirklich schon angekommen in diesem Leben, oder bin ich immer noch so ein bisschen in so einer Hab-Acht-Haltung und Vermeidenshaltung und nicht wirklich auf das Leben einlassen und halt so gut wie möglich irgendwie über die Runden zu kommen? Oder ist da ein richtiges Ja da zu dieser Inkarnation? Und es, wenn ich so in die Runde schaue, ich denke, es wird höchste Zeit, dieses Ja mal zu formulieren, weil bis wir schauen, ist die Zeit vorbei und wir waren dann da und waren eigentlich nicht da. Ja? Oder nicht wirklich da oder nicht ganzherzig da. Ja? Also vielleicht da auch nochmal so diese Kontemplation mit dem Tod oder diesen Götterboten auch dafür verwenden, um vielleicht noch mehr dieses Ja zu etablieren, um noch konsequenter zu inkarnieren, bevor es dann ja schon wieder, wie man so schön sagt, in Bayern hinten ausgeht. Es ist ja schneller, wie man schauen kann. Also wenn ich so mein Leben anschaue, ist es ja wirklich, also 2/3 oder 3/4 ist ja vorbei. Und da ist nur noch ein kleiner Bereich, der noch da ist. Und irgendwie hat man auch so das Gefühl, je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit auch irgendwie. Das so, wenn man jung ist, da denkt man hat, ja, die Welt liegt vor einem, man hat da unendlich viel Zeit. Und dann, wenn man älter wird und sich das bewusst macht, ja, okay, so und so alt, wenn alles gut läuft, könnte ich werden. Aber das bedeutet, also auch höchste Zeit wirklich zu inkarnieren. Ja, und dann natürlich das auch eine ganz große Botschaft, den der Tod uns vermittelt, ist ja dieses Loslassen, dieses große Loslassen, das uns ja allen bevorsteht. Ja. Und da können wir auch einen guten Bogen finden oder gute Verbindung finden, eben zur Meditation. In der Meditation üben wir ja das Loslassen. Ja, das ist ja eben das, was auch als, ja, auch als eine Übung im Sterben auch irgendwo vielleicht bezeichnet werden kann, dass die Meditation auch so eine Vorbereitung zumindest ist für das große Loslassen. Und ich denke, wir sind alle gut beraten, da auch jetzt schon rechtzeitig damit anzufangen, an starken Identifikationen, starke Anhaftungen, hatte ich ja auch gestern davon gesprochen, da mal auch zu untersuchen und hinzuschauen, wo klebe ich denn total fest. Und da vielleicht ein bisschen was dafür zu tun, sodass sich das ein bisschen lockert zumindest. Und ja, in Bezug auf Dinge, materielle Dinge, Besitz kann das natürlich sein. Bedeutet nicht unbedingt, dass wir alles weggeben müssen, aber dass dieses Anhaften und Festhalten wollen, dass das vielleicht sich ein bisschen lockert. Und wir sind auch vielleicht auch ganz gut beraten. Also ruhig auch da ein bisschen zu üben im materiellen Bereich, mit hergeben, mit verschenken, mit verteilen und so. Ja. Ich kriege das jetzt gerade so bei meinen Geschwistern mit. Wir sind ja 3 Geschwister und ich bin der Mittlere. Mein Bruder hat das Elternhaus geerbt. Meine Schwester hat das Haus geerbt, das meine Eltern gebaut haben. Und ich war ja Mönch, also ich bin praktisch zwischendrin gewesen und habe das alles schon bei Zeiten losgelassen. Und habe ja viele, viele Jahre vollkommen besitzlos gelebt und in Abhängigkeit von dem gelebt, was mir gegeben wurde. Also ich habe, denke ich, da auch eine gewisse Übung da drin. Ja, und jetzt ist aber auch ganz schön, jetzt hat er wieder im Elternhaus zu wohnen und mein Bruder ist da auch sehr, sehr großzügig, der lässt uns da auch umsonst wohnen und dadurch haben wir eine tolle Situation, dass wir relativ niedrige laufende Kosten haben. Also das ist ja heute in der heutigen Zeit ja etwas, was Miete, wo man wahnsinnig viel ja zahlen muss, das ist ja furchtbar, wo man dann schon in so Zwängen drin ist und Verpflichtungen drin ist und wo man dann schon kaum noch rauskommt. Das ist ja auch so eine komische Entwicklung, die da gerade auch die letzten Jahre nochmal so zu einem Extrem geführt hat, dass die Mieten und all das nochmal durch die Decke geschossen ist. Wo man manchmal denkt, also ich weiß von einem Freund, der hat ein Apartment, das weiß nicht, 25 Quadratmeter, maximal 30 Quadratmeter Apartment, 1350 Euro. Also wo man denkt, da bleibt dann nicht mehr viel Spielraum. Da muss man schon sehr, sehr gut verdienen, um dann irgendwann vielleicht sich auch mal so ein bisschen wieder Zeit zu gönnen, wo man aussteigt. Und gleichzeitig habe ich manchmal auch so das Gefühl, das sind so auch karmische Resultate. Also ich denke schon auch, dass ich auch da selber auch sehr großzügig war und eben da meinen Geschwistern auch die Möglichkeit gegeben habe, gutes Dasein zu haben. Und das kommt jetzt irgendwie auch ganz schön auf mich zurück. Aber was ich eigentlich sagen wollte und was total spannend ist jetzt, mein Bruder ist ein bisschen älter wie ich, meine Schwester ist etwas jünger und bei beiden geht es jetzt schon darum, wie gibt man das schon wieder weiter, wie wird das vererbt, wie kann man das gut weitergeben, sodass das gerecht ist und dass sich keiner benachteiligt fühlt. Und also schon wieder ein großes Thema, wo ich mir denke, oh, bin ich froh, dass ich keinen Besitz habe, weil jetzt habe ich diese Schwierigkeit ganz einfach nicht. Und das ist gar nicht so ohne so, ja, dass man dann den Kindern gerecht werden möchte und das gut verteilen möchte und dass sich keiner benachteiligt fühlt und das, ja, also so, wo ich mir denke, wow, dieser Besitz, der besitzt einen, solange man hat und der besitzt einen auch noch, wenn man weitergibt. Ja. Ist ja auch dieser schöne Ausspruch, Besitz besitzt den Besitzenden und nicht umgekehrt. Wir denken immer, wir besitzen was. Aber wenn man genauer hinschaut, ist ja genau umgekehrt, dass wir oft vom Besitz besessen werden, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, das ist das Loslassen, um das natürlich in der Meditation geht. Vielleicht da nochmal, dass wir uns das nochmal wirklich merken und als vielleicht auch eine Richtlinie für unser Leben auch nochmal verwenden. Im materiellen Leben geht es darum oder wird uns vermittelt, je mehr du hast, je mehr du besitzt, desto glücklicher wirst du sein. Auf dem spirituellen Weg wird uns vermittelt, je mehr du loslässt, desto glücklicher wirst du sein. Also zwei Botschaften, die 180 Grad entgegengesetzt sind. Und letztendlich sind wir diejenigen, die die Wahl haben. Ja, was für eine Botschaft wähle ich? Wähle ich die Botschaft, diese materielle Botschaft, je mehr du besitzt, desto glücklicher wirst du sein, oder wähle ich die Botschaft, je mehr du losgelassen hast, desto glücklicher bist du. Ja. Und immer wieder auch sich bewusst zu machen, dieses Besitzen und dieses Anhaften, dieses Festhalten, dieses zu mein, mir und mich machen, das hat natürlich auch so in einem gewissen Maß mit so einem Abtrennen zu tun, mit so einem Beschützen zu tun, mit einem Verteidigen müssen zu tun, ja, mit einem Abgetrenntsein zu tun. Und dieses Loslassen hat damit zu tun, dass wir sowohl all das loslassen, was unser inneres Glück verdeckt, als auch vielleicht all das loslassen, was unsere Verbundenheit mit unserer Mitwelt, mit unserer Umwelt, mit der Schöpfung, mit der Natur, mit anderen Wesen auch verhindert, dass wir das auch loslassen. Also in beide Richtungen geht das Loslassen, sowohl nach innen als auch nach außen. Und deswegen ist es auch so, dass wir uns auch zweiten Aspekt von einem spirituellen Weg, dass wir uns da so sehr darum bemühen, den auch noch weiter zu entwickeln und zu etablieren, diesen Aspekt eben auch ganz zu werden, heil zu werden in Bezug auf unsere Mitwelt, in Bezug auf unsere Umwelt, auf die Schöpfung, in Bezug auf die Natur, in Bezug auf andere Wesen. Und beides ist natürlich wichtig. Der klassische Weg, der eher vielleicht nach innen geht, um diese Verbundenheit mit uns selbst wieder zu erleben und zu entfalten. Und wenn ich von der buddhistischen Tradition her das anschaue, der Arahant-Weg, der mehr in der Theravada-Tradition zu finden ist, wo es eben darum geht, das Leid zu erkennen und alles loszulassen und dann sozusagen das Leid dadurch durch alles loslassen zu überwinden. Das ist der Arahant-Weg und dann gibt es in den anderen Traditionen gibt's den Bodhisattva-Weg, da wo es auch natürlich um ein Loslassen geht, aber vor allem auch um ein Einlassen geht, um ein Annehmen, um ein Einlassen, um ein Verbundensein mit allem, mit der ganzen Schöpfung. Ja. Wo ja auch so dieses zum Wohle aller Wesen praktiziert wird und nicht nur in Anführungszeichen zum eigenen Wohl, wobei das natürlich auch nicht ganz stimmt auf dem Arahant-Weg, dass man zum eigenen Wohl nur praktiziert. Ja. Zum eigenen Wohl praktizieren würde ja wieder bedeuten, wir sind wieder in der Sackgasse gelandet, wir sind wieder in der Ich-Bezogenheit gelandet. Ja. Also der Weg führt immer raus aus jeglicher Ich-Bezogenheit. Ayakema hat es so wunderbar ausgedrückt. Es wird ja in dieser buddhistischen Tradition, das Theravada-Fahrzeug wird als kleines Fahrzeug bezeichnet und das Mahayana-Fahrzeug, das Bodhisattva-Fahrzeug wird als großes Fahrzeug bezeichnet. Ja, und da hat Ayakema gesagt, kleines Fahrzeug, großes Fahrzeug, egal was für ein Fahrzeug, alle Fahrzeuge werden auf Kosten des Inhabers oder der Inhaberin abgeschleppt. Also es ist egal, ob wir jetzt ein kleines Ich in Anführungszeichen haben oder ein großes Ich haben, egal was für einen Weg wir gehen, den kleinen Weg oder den großen Weg, wir müssen unsere Ich-Bezogenheit loslassen, also das, egal was für einen Weg wir beschreiten. Letztendlich ist das ja das, was alle Wege, die es so gibt, miteinander verbindet. Ob es jetzt der buddhistische Weg ist oder ob es der christliche Weg ist oder ob es der Weg des Islam ist, es ist wirklich, wir müssen loslassen. Und das können wir in der Meditation eben auf eine einzigartige Art und Weise üben, weil da ist ja die Hauptanweisung, jetzt lasst mal los. Jetzt lasst euch auf der einen Seite, lasst all das los, was sozusagen euch von dem ursprünglichen, von dem Einheitsgefühl, von der Ruhe, vom Frieden, vom Glück, was euch da trennt. Und auf der anderen Seite lasst euch endlich einmal ein auf das, was in euch ja alles da ist oder was in der Welt auch alles da ist. Lasst all das Trennende los und lasst all das Verbindende und Beglückende, lasst das zur Wahrnehmung kommen. Ja. Und da haben wir ja schon einige Anweisungen bekommen, in der Atembetrachtung, dass wir da mal auch schauen können, was denke ich denn da so die ganze Zeit? Also da vielleicht durch dieses Erkennen von meinen Gedankenmustern vielleicht auch so die Bereitschaft zu entfalten, da mal sich leichter zu tun, loszulassen. Ja. Manche haben da gutes Talent und tun sich leicht, sich ganz auf das Erleben einzulassen und die Gedanken relativ schnell loszulassen. Andere brauchen erst eine gewisse Einsicht und ein gewisses Verständnis. Mensch, ich bin da die ganze Zeit am mir Sorgen machen, dieser Sorgensuchergeist oder Problemwälzergeist. Also ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, Probleme zu wälzen. Oder ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Pläne für die Zukunft zu machen, mir eine Zukunft auszumalen oder vorzustellen, wie es sein sollte, damit ich glücklich bin. Und natürlich all diese Strategien sind darauf aufgebaut, dass ich nicht da bin, dass ich irgendwo anders hin will, wo ich eine Situation schaffen will, die dann besser sein soll wie die jetzige Situation. Letztendlich, ich verwende mal ganz gern die Begriffe, dieses ständige Korrigieren müssen oder ständig reagieren müssen auf das, was momentan da ist. Also so mit der Haltung, ja, der gegenwärtige Moment ist nicht gut genug, ich muss ihn korrigieren, damit er besser wird, und wenn er dann irgendwann vielleicht so gut ist, dann werde ich mich auf ihn einlassen. Und dann sind die meisten Menschen sind tatsächlich, das ist die Hauptaufgabe von den meisten Menschen bis zum Lebensende, sich darum zu kümmern, dass der Moment so gut wird, dass man sich dann vielleicht irgendwann darauf einlassen kann. Also da vielleicht das einmal weglassen. Der Moment ist gut genug. Jeder Moment ist gut genug. Jeder Moment trägt alles in sich, wenn wir uns auf den Moment einlassen. Und das kann man, denke ich, schon auch die ersten Tage in der Meditation auch erleben. Ja, wo man dann durch dieses Erkennen, dass man immer wieder die gleichen Muster hat, immer wieder die gleichen Bahnen verfolgt, immer wieder nicht beglückenden Abläufe da im Kopf hat, aus dem Erkennen heraus die Bereitschaft entfalten, ich kann doch das einmal loslassen, ich muss doch nicht diese Hauptidentifikation, ich denke, also bin ich ständig weiter am Leben erhalten. Lass mich doch einmal dieses Experiment machen, dieses Denken loszulassen und mich auf eine übersinnliche Welt, so könnte man es vielleicht auch ausdrücken, auf eine übersinnliche Welt einlassen. Das Denken gehört auch zur Sinneswelt. Und klar, ist ja heute auch etwas das Thema, die erste Ebene oder der erste Bereich des Glücks, die Sinneswelt als Ebene des Glücks kennenzulernen. Und klar können wir durch Denken, durch Berühren, durch Schmecken, durch was sehen, durch was hören, können wir Glücksmomente erfahren, aber es sind oft sehr, sehr kurzfristige Momente. Und so schnell können wir gar nicht schauen, sind diese Glücksmomente, wenn wir mal was Ordentliches gedacht haben, schon wieder vorbei. Und da vielleicht auch mal zu erkennen, das ist alles so vergänglich, alles so flüchtig. Und ich kann doch das auch mal für ein paar Momente, für ein paar Augenblicke loslassen und mich ganz dem Erleben hingeben. Und gleichzeitig wird da, obwohl wir diese Anweisung haben und obwohl wir es wahrscheinlich alle auch verstanden haben, werden wir alle relativ schnell erkennen können, wie stark diese Anhaftung an dieser Identifikation ist, ich denke, also bin ich. Letztendlich, wenn man mal genau hinschauen würde, würden wir erkennen, dass eigentlich das Denken nicht unbedingt dafür da ist, um irgendwas tatsächlich sich auszudenken, sondern der Hauptgrund, warum wir denken, ist, um uns jeden Augenblick zu bestätigen, ja, du bist doch da, du bist doch da, du bist doch da, du bist doch da. Ich denke, also bin ich. Und jeder Gedanke folgt dem nächsten und dem folgt dem nächsten und folgt dem nächsten, sodass es den Anschein macht, ja, da ist doch was Stabiles da, da ist doch der Denker da, da ist doch dieser Prozess da, das ist doch ganz was Stabiles. Also das braucht man doch niemand erzählen, dass das nicht stabil wäre. Ja. Und gleichzeitig, wenn wir in der Meditation einmal ein bisschen hinschauen, erkennen wir, wusch, weg, 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 weg. Ja. Da ist nichts Stabiles da, das ist die ganze Zeit flüchtig. und ganze Zeit am Auflösen. Und was machen wir? Warum denken wir eigentlich der Hauptgrund? Wieder zusammenbauen, wieder zusammenbauen, wieder zusammenbauen. Ich denke, also bin ich, ich mache, also bin ich. Und unsere ganzen anderen Strategien zusammenbauen, zusammenbauen, zusammenbauen. Was sich die ganze Zeit auflöst. Und so durch dieses ständige Zusammenbauen oder Brauen, hat es jemand einmal genannt, finde ich auch einen guten Ausdruck, dieses Zusammenbrauen, haben wir das Gefühl, es ist doch alles stabil. Also ich bin doch da. Da braucht man doch niemand erzählen, dass ich nicht da bin. Sogar der Körper, wissen wir ja, löst sich die ganze Zeit auf. Also in 7 Monaten oder 7 Jahren sind alle Zellen einmal komplett erneuert, 7 Monate, 7 Jahre. Aber im Endeffekt löst sich ständig auch ganz, ganz viel auf. Ja, kommt wieder zusammen und irgendwann kommt es nicht mehr zusammen. Das nennt man dann, das ist dann der Augenblick des Todes. Ja, da vielleicht einmal ein bisschen hinschauen, ein bisschen klar werden und dass wir uns da keinen Gefallen tun, wenn wir da immer wieder versuchen, zusammenzubauen, sondern ruhig einmal den Mut zu haben, jetzt lasse ich einmal das für ein paar Augenblicke in der Meditation, versuche ich das einmal loszulassen, dieses wieder zusammenzubauen und lasse mich auf das ein, was jenseits dieser Sinneswelt ist oder dieser Gedankenwelt oder dieser Zusammenbrauwelt ist. Und das ist dann das Interessante, dass wir dann relativ schnell erleben können, dass es uns im Endeffekt nichts verloren geht, sondern ganz im Gegenteil. Uns geht nichts Wesentliches verloren, sondern es taucht auf einmal der gegenwärtige Moment in seiner ganzen Einzigartigkeit und seiner Schönheit und seiner ganzen Präsenz fängt an aufzutauchen. Und das ist ja viel erfüllender, als wenn wir die ganze Zeit versuchen, gedanklich irgendwie das Leben zusammenzubauen und da uns eine Geschichte über das Leben erzählen und anstatt das Leben einmal zu erleben. Ja. Und das ist ja auch etwas, was wir, denke ich, alle relativ schnell verstehen können. Erfüllender kann es doch nur sein, wenn wir das Leben anfangen zu erleben und nicht, wenn wir versuchen, das Leben weiterhin uns auszudenken. Dieses Ausdenken, das kann nie wirklich erfüllend sein. Vor allem, weil es ja auch die ganze Zeit auch wieder sich auflöst. Also so diese Einsichten vielleicht sich auch einmal selber auch nochmal klar zu machen und dadurch eben die Bereitschaft zu entfalten, ja, ich kann ja in der Meditation einmal zumindest ein bisschen üben, das loszulassen und mich auf das Erleben einzulassen. Ein Aspekt, den ich noch gern ansprechen möchte im Bezug auf dieses große Thema Tod, ist auch ein großes Loslassen, und das ist die Praxis des Vergebens. Und wie der Name ja auch schon sagt, also wie dieses Wort auch schon sagt, Vergeben ist ja auch ein Geben, ein Hergeben von vielleicht etwas, wo wir auch festhalten, wo wir damit identifiziert sind. Das kann sein, dass wir an einer Opfersituation, an einer Opfergeschichte festhalten. Es kann aber genauso sein, dass wir an einer Tätergeschichte festhalten. Und auch das ist natürlich etwas, wo wir gerade im Hinblick auf das große Loslassen und auf diese große Vorbereitung, die wir alle bewerkstelligen müssen, wo wir ein wunderbares Werkzeug auch nochmal haben, mit dem Vergeben, dass wir da eben auch nochmal versuchen können, klar Schiff zu machen oder Dinge zu bereinigen oder aufzulösen oder zu heilen, die vielleicht noch nicht ganz rund sind. Ja. Und wenn wir die Möglichkeit haben, tatsächlich diese Praxis des Vergebens mit jemandem zu machen, wo eben Leiden vorhanden ist, dann ist das wunderbar. Wenn es nicht möglich ist, dann ist es eine Praxis, die wir auch für uns selber machen können. Und da gibt es eine total schöne Praxisform, eine wunderbare Methode, die aus der hawaiianischen Tradition kommt, Einige von euch kennen das, diese Ho'oponopono-Praxis. Ganz ein tolles Bücherl auch, Ho'oponopono, kann man sich gerne zulegen und das nochmal im Detail auch durchlesen und nochmal das Verständnis vertiefen. Aber vielleicht an der Stelle möchte ich zumindest diese vier Sätze, aus denen diese Vergebenspraxis besteht, erwähnen. Und vielleicht, dass wir es heute Nachmittag auch als Mantra auch singen, sodass das dann auch noch mal ein bisschen tiefer reingeht, sodass das dann auch diese Sätze auch noch mehr zur Verfügung sind. Und ja, die Sätze lauten: Es tut mir leid, bitte vergib mir, ich liebe dich und ich danke dir. Es tut mir leid, bitte vergib mir, ich liebe dich und ich danke dir. Und da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten, wo wir diese Praxis anwenden können. Das ist nicht nur, wenn irgendwas ein Leid in einem zwischenmenschlichen Kontext stattgefunden hat, sondern ich finde es auch immer eine total schöne Praxis, die ich mir selber gegenüber auch üben kann. Zum Beispiel in Bezug auf meinen Körper, den ich nicht immer mit großer Wertschätzung begleitet habe, wo ich möchte jetzt nicht sagen, dass jetzt so eine Ablehnung da war, aber wo ganz einfach oft zu wenig Achtsamkeit da war, zu wenig Fürsorge, zu wenig Aufmerksamkeit da war, wo ich ganz einfach zu wenig auch hingehört und hingespürt habe auf diesen Körper und ganz einfach irgendwie in der Haltung war, ja, der muss halt funktionieren und der hat doch bis jetzt einigermaßen funktioniert und der muss halt weiter funktionieren und wenn er nicht mehr funktioniert, muss ich halt schauen, dass ich das wieder irgendwie so schnell wie möglich repariere oder in den Griff bekomme. Ja. Und da merke ich schon auch, da ist viel Luft nach oben, meinem Körper gegenüber da auch nochmal ein bisschen anders, andere Haltung einzunehmen, ihm anders zu begegnen, von ihm auch zu lernen, ihm zuzuhören, ihm zu lauschen. Also ich sage es zwar immer wieder in den Kursen auch und weise darauf hin, wie wichtig das ist und mache es dann auch ein bisschen selber, aber dann irgendwann verschwindet das dann wieder und das ist dann wieder weg. Und darum finde ich es immer ganz gut, auch mir, zu mir selber zu sagen, du musst jetzt da mal wieder ein bisschen in die Pötte kommen mit deinem Körper. Und jetzt hat er ja eh auch wieder genügend zu tun, dass er gesund wird. Und ja, und da ein bisschen gebrechlich und da ein bisschen gebrechlich, wenn man älter wird, ne, nimmt das natürlich zu. Ja, und da eben auch die Kraft der Vergebung zum Beispiel in Bezug auf meinen Körper auch anzuwenden. Und möchte morgen mit euch, am morgen Vormittag mit euch eine Meditation auch anleiten und durchgehen, wo wir durch den Körper durchgehen und dann die Vergebenspraxis, die Vergebenskraft sozusagen in den Körper auch noch zusätzlich reinsinken lassen. Also auf der einen Seite unseren Körper spüren und wahrnehmen und dann eben in die verschiedenen Körperbereiche die Kraft der Vergebung auch reinfließen lassen, die eine sehr, sehr heilende Kraft ist. Es ist eine Loslassen, es ist eine heilende Kraft, Kraft der Vergebung. Und dann innerlich zu sich selber zu sagen, wenn man in einem Bereich ist, es tut mir leid, bitte vergib mir zu diesem Bereich. Ich liebe dich, fällt den meisten gar nicht so leicht, zu dem eigenen Körper zu sagen, ich liebe dich und ich danke dir, wieder leichter, also weil wir alle schon auch kopfmäßig wissen, wie viel wir unserem Körper auch zu verdanken haben und wie viel er uns ermöglicht und an Erfahrungen machen lässt und ein wunderbares Werkzeug, ein großes, heiliges Gefäß, das wir da zur Verfügung haben. Dankbarkeit, aber Liebe, ja, da müssen wir auch ein bisschen üben. Müssen wir ganz einfach auch ein bisschen üben. Und noch kein Meister, keine Meisterin ist vom Himmel gefallen und das ist ja das Schöne, dass wir hier in diesem Leben die Möglichkeit haben, Dinge zu üben und zu entfalten. Und eine der
wichtigsten Dinge, die wir entfalten können, ist natürlich die Liebe. Das Mitgefühl, vielleicht auch Mitgefühl mit unserem Körper. Gar nicht so einfach ist, so eine menschliche Inkarnation eben mit all diesen Herausforderungen zu bewältigen. Auch für den Körper ist das natürlich eine Riesenherausforderung. Also das muss man sich mal vorstellen. Also allein diese Knie, was die alles auszuhalten haben, was das für ein unglaubliches Gelenk ist und wie die wahnsinnig viel zu tragen haben. Und jetzt den Meditationskurs, wieder sitzt man dann, Schneider sitzt da und Knie tun weh. Und also ganz, ganz viel, was der Körper da zu leisten hat. Was auch für mich ein wichtiger Aspekt geworden ist, zu meiner Seele auch zu sagen, diese Vergebenspraxis anzuwenden. Ja. Und wie gesagt, in der buddhistischen Tradition ist ja das Thema Seele ist ja No-Go. Ich bin inzwischen mutig genug, über diesen No-Go drüber zu gehen und zu sagen, okay, da müssen wir halt ein bisschen anders hinschauen. Und der Buddha hat es ein bisschen anders ausgedrückt und er hat halt nicht Seele gesagt, sondern Wiedergeburtsbewusstsein und hat das nochmal ein bisschen eingekleidet in dieses große bedingte Entstehen, wie das alles zusammenhängt. Und dann, wenn wir das verstehen, dann ja, kriegen wir vielleicht auch ein bisschen ein Gefühl dafür, was mit Seele gemeint ist, was mit dem gemeint ist, was uns auch ganz speziell auch ausmacht. Ja? Also was unser Potenzial ist, unsere Kraft ist, unsere Fähigkeiten sind, was uns ganz speziell auch ausmacht, wo unser Wachstum auch da ist und wo niemand im Endeffekt so ist, wie wir es sind, wo wir eine ganz spezielle Grundlage oder einen ganz speziellen Urgrund auch mit uns tragen. Ich habe so manchmal so das Gefühl, diese Seele ist, wenn ich es mal so bewusst mache, was ist denn das genau, diese Seele, was hat das für, was hat die Seele für eine Funktion, was hat diese Basis, diese heilige Matrix, könnte man es vielleicht auch sagen, was hat das für eine Funktion? Und für mich ist eine der ganz wichtigen Funktionen ist sozusagen, dass die Seele für mich so das Bindeglied ist von dem Ungeschaffenen zum geschaffenen Bereich, dass das so dieses Bindeglied darstellt und natürlich auch umgekehrt von der Schöpfung, von dem geschaffenen Bereich wieder zurück zum Ungeschaffenen eben dieses Bindeglied darstellt. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass ganz einfach ja so dieses Wiedergeburtsbewusstsein der Träger von einem unglaublichen Erfahrungsschatz ist, den wir kollektiv natürlich auch machen, aber auch individuell machen. Wir haben auch einen ganz eigenen individuellen Erfahrungsschatz, der natürlich wieder in das große Ganze hineinfließt und hineinmündet. Aber trotzdem hat es auch eine gewisse Individualität. Und niemand anders hat diesen Erfahrungsschatz, den wir haben. Und auch das sich vielleicht einmal bewusst zu machen, wie wichtig wir sind. Wenn wir nicht wären, würde ein Teil von dem großen Ganzen nicht da sein, der ganz wichtig ist, weil das ein ganz spezieller Teil ist. So, ich vergleiche das manchmal mit den 8 Farben des Regenbogens. Wenn eine Farbe nicht dabei ist, dann ist der Regenbogen nicht vollständig. Und wir bringen unsere Farbe in den großen Regenbogen mit ein. Und wenn diese Farbe nicht drin ist, dann geht dem großen Ganzen was verloren, dann ist es nicht ganz heil. Und sich das auch mal bewusst zu machen, ohne jetzt in so eine Überheblichkeit oder reinzukommen, ja, ich bin der Oberwichtige, das ist damit nicht gemeint, sondern ganz einfach zu erkennen und zu spüren, ja, ich habe da was beizutragen. Meine Erfahrungen, die ich mache, die sind wertvoll und die sind wertvoll für das große Ganze. Also so auch so eine Betrachtung, die wir da machen können. Weil was, wo es natürlich auch total schön ist, wo wir die Vergebenspraxis auch üben können, ist in Bezug auf die Natur, in Bezug auf die Schöpfung, wo wir ja alles andere als fürsorglich damit umgehen. Und wenn wir schauen, was wir als Menschen angerichtet haben. Ja, da ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit da, auch vielleicht auch stellvertretend für die Menschheit, aber auch wenn wir eigenes Leiden der Natur zugefügt haben, das eben auch zum Ausdruck zu bringen mit der Vergebenspraxis. Aber auch natürlich können wir immer auch stellvertretend für die Menschen auch sagen, es tut mir leid, was wir euch da angetan haben, was wir da so an die Wand gefahren haben. Wo es tut mir leid, bitte, bitte vergebt mir oder vergebt uns. Ich liebe euch. Da ist vielleicht wieder leichter, so diese Liebe zur Schöpfung, zur Natur, vielleicht auch zur unsichtbaren Welt auch zum Ausdruck zu bringen. Und ich danke euch oder ich danke dir. Also das ist auch eine ganz schöne Möglichkeit, wie wir Vergebenspraxis auch praktizieren können. Und ja, und gleichzeitig eben auch zu schauen, was ist in meinem Umfeld, in meinem Leben noch da, wo ich diese Praxis gut anwenden kann. Ja, auch ein wichtiges Werkzeug auf dem Weg zur Glückseligkeit. Wir sind ja immer noch beim Erforschen des Glücks. Heute vielleicht so ein kleiner Einstieg in die erste Ebene des Glücks, in die Ebene der des Sinnesglücks. Und im Allgemeinen ist das die Ebene, die einzige Ebene, die die Menschen kennen und wo sie eben auch versuchen, möglichst viele Glücksmomente zu erleben. Und da ist ja auch ein unendliches Angebot, was uns vermittelt wird. Wenn du das hast und das hast, dann wirst du glücklich sein. Und das ist ja, also da ist ja eine unglaubliche Kreativität auch von den Menschen auch da. Und man denkt, wenn diese Kreativität vielleicht auch ein bisschen in eine andere Richtung gehen würde, wäre es auch ganz okay. Aber ja, ist eben so. Also unsere Konsumgesellschaft, unsere Werbegesellschaft wird da dermaßen auch davon beglückt, von all dieser Kreativität und wo uns vermittelt wird, ja, was wir alles brauchen und was wir alles noch haben könnten und was wir alles zu unserem Glück, was uns zu unserem Glück noch fehlt. Und dann vielleicht spricht uns das ein oder andere an, vieles spricht uns wahrscheinlich nicht an, gerade wenn man schon auf einem spirituellen Weg ist, dann ist man schon ein bisschen abgeklärt und er kann schon an einigen Schaufenstern vorbeigehen, ohne dass da irgendwas in Resonanz geht, wo man dann eher denkt, oh, ist echt erstaunlich, wie viel es da gibt, was ich nicht brauche. Also so ist ja manchmal auch so, kann man auch mal so ein Schaufensterbummel machen. Aber irgendwann erwischt es uns dann vielleicht doch und dann kommt so dann doch so eine leichte Begierde hoch und auch der Glaube, Mensch, das wäre jetzt toll, wenn ich das hätte und wenn ich das mir gönnen würde oder wenn ich den so diesen Kick auch mal bekommen könnte. Und ja, und dann sind wir eben auch dabei, das uns irgendwie zu ermöglichen oder dem nahe zu kommen oder das zu verwirklichen. Und dann ist vielleicht der große Augenblick da, wo dieser Wunsch dann erfüllt wird. Und oft ist es dann so, dass das ganz kurzfristig ist und vielleicht auch gar nicht das hält, was es versprochen hat. Und ja, und nicht nur das, sondern der Wunsch ist erfüllt und der nächste ist schon wieder da. Also, dieses Gedicht muss ich hier wieder vortragen, von Wilhelm Busch. Wonach du sehnlichst ausgeschaut, es wurde dir beschieden. Du triumphierst und jubelst laut, jetzt habe ich endlich Frieden. Ach, Freundchen, rede nicht so wild, bezähme deine Zunge. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Also das ist so diese Welt, in der wir uns befinden. Das ist die Konsumwelt, die genau nach diesem Prinzip funktioniert, dass dann sofort ein paar Junge auch angeboten werden, wenn wir den einen Wunsch erfüllt bekommen haben. Ja, und dann sind wir damit beschäftigt und versuchen da irgendwie glücklich zu werden und einen Frieden zu finden. Es geht ja auch immer darum, einen Frieden auch zu finden. Dieses, wenn ich das noch habe oder das noch habe, dann wird es gut sein. Dann habe ich endlich Frieden. Dann bin ich zufrieden. Dann hat es mich zum Frieden geführt. Das ist die eine Art, wie wir mit den Sinnen umgehen können, wie wir da versuchen können, glücklich zu werden. Aber wir haben Gott sei Dank auch noch eine andere Art, wie wir mit den Sinnen umgehen können. Und da sind wir auch dabei, das zu üben. Gerade auch im Outdoor-Teil versuchen wir ja mal die Sinne nicht auf die Art und Weise zu verwenden, um möglichst schnell einen Kick zu bekommen, sondern wir versuchen, die Sinne auf eine andere Art zu erleben. Eine Anweisung, die vielleicht noch zum Ende jetzt, eine Anweisung, die der Buddha einem Wanderasketen gegeben hat, dem Bahia, der einen Weg wissen wollte, wie er ganz schnell erleuchtet wird, wie er ganz schnell befreit wird, wie er ganz schnell die höchste Glückseligkeit erreichen kann. Und Buddha sagt zu ihm, wenn du was siehst, bleib beim Gesehenen. Wenn du was hörst, bleib beim Gehörten. Wenn du was schmeckst, bleib beim Geschmeckten. Also er gibt ihm diese Anweisung, nicht was mit dem Sinneskontakt zu machen, nicht was daraus zu kreieren zu wollen, irgendwie einzusteigen in dieses Rad des Habenwollens oder des Loshabenwollens, sondern einmal bei dem zu bleiben, ohne auch das zu benennen, ohne das zu bewerten, ohne das zu beurteilen, sondern einfach sich zu öffnen und in den Wald hineingehen und Wald sein und nicht in den Wald hineingehen, ja, das sind aber viele Fichten in dem Wald oder da ist auch einiges an Moos da und da liegen ja einige Tannenzapfen rum und da ist dies oder jenes, also wie wir ja oft sozusagen der Welt begegnen, wo wir ständig damit beschäftigt sind, das einzusortieren und dem einen Namen zu geben und diesen Namen geben, diesen Einsortierten einmal zu entsagen. Ja, ganz, ganz schwierige Übung, die wir da haben, aber das ist eben, wie wir auch mit den Sinnen umgehen können, dem zu entsagen, dass wir eben zu einem Baum Baum sagen. Ja. In dem Moment, wo wir einen Baum als Baum benennen, schieben wir da was dazwischen. Schieben zwischen dem Erleben, zwischen dem Baum und uns, schieben wir da eine Benennung dazwischen, ein Beurteilen dazwischen, ein Konzept dazwischen, ein Wissen dazwischen, was wir alles unter Baum verstehen, was wir alles vom Baum wissen, was wir alles von diesem Baum wissen, von der Sorte wissen. Und dann kommt es so dazwischen und wir sind wieder in der Trennung, wir sind wieder in der Abgeschiedenheit und sind wieder rausgeworfen worden aus dem Paradies, aus der Einheit. Und um ins Paradies wieder zurückkehren zu können, in den Wald wieder zurückkehren zu können, müssen wir mal dem entsagen, diesem ständigen Bewerten, Beurteilen. Und aus dem Beurteilen ja, kommt ja dann oft auch der nächste Schritt. Ja, ich muss damit was machen, ich muss damit was unternehmen. Also so das vielleicht heute noch zum Abschluss von dem Sinnesteil, mal die Sinne mehr oder weniger als Tor zu verwenden, um in den gegenwärtigen Moment zu kommen und auch sich da vielleicht auch Zeit zu nehmen und nicht, zack, jetzt ist der eine Sinneskontakt da, wo ist der nächste, sondern mal mit dem einen Sinneskontakt auch zu sein und den ja wirklich zu erleben. Also wirklich den auszukosten, in dem aufzugehen. Vielleicht auch in Verbindung mit alle Sinne öffnen und dann im Wald sein und zum Wald werden. Erleben, wie wir nicht derjenige sind oder diejenige sind, die den Wald betreten, den Wald betrachten, den Wald erleben, sondern wir sind Wald, da ist kein Unterschied mehr da. Wir sind Teil der Schöpfung geworden, kein Unterschied mehr. Und das können wir eben auch in der Meditation üben, wo wir auch üben, in den gegenwärtigen Moment zu kommen, wo wir üben, in das Gehen reinzukommen, wo wir üben, in das Erleben des Atems reinzukommen, wo auch am Anfang vielleicht Stadium da ist, ich betrachte den Atem. Hier bin ich und da vorne ist der Atem und den betrachte ich. Und dann vielleicht einen nächsten Schritt wagen, wo wir diese Position auch loslassen, hier bin ich und da vor mir ist der Atem, sondern wo wir versuchen, das auch aufzulösen und eins zu werden mit dem Atem, sodass nur noch Atmen ist und nicht ich atme oder ich betrachte den Atem. Atmen, nicht mehr und nicht weniger. Und in diesem Atmen dann sich auflösen oder aufgehen oder sich einlassen, sodass nur noch Atmen ist. Und da wird es dann magisch oder mystisch oder wie immer man dazu sagen will. Da wird es dann übersinnlich, könnte man auch sagen, wenn man dieses Wort verwenden will. Da öffnet sich eine neue Welt für uns. Eine Welt, die wir schon auch alle kennen, wo wir alle auch eine gewisse Ahnung davon haben. Aber wo wir uns vielleicht den Zugang ein bisschen verschlossen haben oder wo wir eine Welt, die wir ganz einfach auch ein bisschen vergessen haben. Wo wir nochmal einen neuen Anlauf nehmen können, um vielleicht in diese Welt zu inkarnieren. Gut, wir können aufstehen, vielleicht nochmal 5 Minuten Toilettenpause. Nochmal da bleiben. Oh, ganz was Wichtiges. Gerade für diejenigen, auch für diejenigen zu Hause, die noch da bleiben. Heute Abend als Hineinführung in die Meditation werden wir diesen 10-minütigen Film von La Palma vorführen. Auch um vielleicht ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wir die Sinneswelt auch erleben können. Also auch jetzt schon die Anweisung, versucht nicht, da dies oder jenes einzusortieren oder das oder jenes zu erkunden, diese Petroglyphen zum Beispiel, diese Steingravuren, sondern versucht, so gut es euch möglich ist, auch euch auf dieses Video einzulassen, euch davon berühren zu lassen. Und ich werde dann im Anschluss bei den Fragen- und Antwort-Session, werde ich dann einiges, was in dem Video vorgekommen ist, dann erklären, sodass dann auch der Teil ein bisschen befriedigt ist. Aber für euch zu Hause, das Video wird um 19.25 Uhr freigeschaltet auf unserem YouTube-Kanal. Also das ist jetzt auch technisch wieder ein bisschen eine Herausforderung. Also das wird dann freigeschaltet und ihr müsst dann selbst auf den YouTube-Kanal gehen und das dann anschauen und dann mit der Meditation weitermachen. Und der Livestream, der normalerweise ja um 7:30 anfängt, der fängt heute Abend erst um 7:40 an, um 20.20 Uhr für diejenigen, die zu Hause dabei sind. Und das Video wird auf dem Kanal bleiben, falls ihr es später nochmal anschauen möchtet oder überhaupt anschauen möchtet. Und dann noch ein kleine Entschuldigung möchte ich fast nennen. Es kann sein, dass auf dem Video auch Werbung auftaucht. Das liegt nicht an uns, das liegt an YouTube, die ganz einfach an allem, was man draufstellt, das mit Werbung bereichern. Aber ihr habt ja jetzt gerade den Vortrag gehört, also könnt ihr das vielleicht auch ganz gut verkraften, dass vielleicht auch dieses Video entweder von Werbung unterbrochen ist oder am Anfang Werbung ist, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch werbefrei, wäre schön. Okay, das war's.